Ja, der Pastor ist in der Delle, aber wehe, er geht jetzt alle dahin. Ihr müsst jetzt hier bleiben. Ich muss mir mal eben ein bisschen Platz schaffen. So. Ja, der Titel für die heutige Botschaft steht schon hier an der Wand. Alles geben. Ich weiß nicht, was du mit diesem Satz verbindest. Alles zu geben. Verbindest du damit finanzielle Dinge, zeitliche Dinge? Keine Ahnung. Sekunde. Da hat ja so jeder seinen Schwerpunkt, was er denn so geben würde, alles zu geben. Und jetzt lösen wir uns mal für einen Augenblick von den ganzen frommen Gedanken, die wir natürlich mitgebracht haben und die du auch natürlich mitgebracht hast, sonst wärst du ja gar nicht hier. Ja? In so eine christliche Gemeinde geht man ja nicht rein, um Skat zu spielen, sondern hier sind wir ja, um uns jetzt um Gottes Wort zu kümmern, um uns anzuhören, was denn Jesus uns zu sagen hat. Deswegen ist gut, dass du da bist. Kannst du die Folie ruhig anlassen, Eduard? Ich brauche die nämlich noch. Jetzt ist er weg. Hört er mich? Okay. Sobald die wieder da ist, geht's weiter. Wäre gut, wenn. So ganz ohne Folie geht's zwar auch, macht aber weniger Spaß, also euch zumindest. Alles zu geben, da ist sie wieder. Wunderbar. Ab jetzt übernehme ich. Ich habe hier so ein Ding, da kann ich jetzt mit weiterschalten. Alles zu geben. Und da möchte ich dir die Frage stellen, was ist deine Leidenschaft? Also jetzt, wie gesagt, wir lösen uns für einen Augenblick von deiner christlichen von deinem christlichen Fundament vielleicht, was du mitbringst. Wir tauchen jetzt mal ein in die letzten 7 Tage, in deine letzten 7 Tage. Wir tauchen übrigens gleich auch in meine letzten 7 Tage ein. Aber das ist gleich noch ein anderes Kapitel. Was ist dann deine Leidenschaft? Ich habe euch mal so als, damit du ungefähr weißt, worum es jetzt tatsächlich geht, ich habe dir mal so ein Bild mitgebracht. Das war zumindest mal meine Leidenschaft. Das ist eine Aufnahme, da bin ich tatsächlich selber auf dem Fahrrad. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2010 und da fahren wir gerade, ich habe noch 3 andere Männer dabei gehabt, da fahren wir gerade zum Col de Galibier in Nordfrankreich. Das ist so eine Etappe, nicht die ganze Etappe, aber einen kleinen Teil einer Tour de France-Etappe sind wir dort mit Rennrädern gefahren und wir sind, man glaubt es kaum, bis auf die Höhe von 2645 Meter gefahren. Hier stehe ich noch vor diesem Schild und unten rechts seht ihr das Bild, wie ich dann anschließend aussah. Und das ist kein Fake, das ist nicht gekonstruiert, sondern da war ich wirklich, danach war ich einfach auf. Da habe ich alles gegeben. Ich hatte mir vorher so ein Büchlein gekauft, bevor wir losfuhren, da hieß die schönsten Tour de France Etappen. Da habe ich gedacht, da wird da wohl was Nettes für mich dabei sein. Und dann habe ich so durchgeblättert und dann sind wir auch, die kennt vielleicht der ein oder andere, der mal mit Tour de France so Berührung hat. In der Zwischenzeit macht das ja nicht mehr so viel Spaß, weil die alle total zugepumpt sind und irgendwie ist der Radsport so ein bisschen aus dem medialen Fokus gekommen. Aber als das noch so richtig toll aktuell war, da habt ihr vielleicht auch gehört von Alpe d'Huez. Alpe d'Huez wurde auch genannt der Berg der Holländer, weil da immer die Holländer gewonnen haben. Der Alpe d'Huez ist ein Berg, der hat 21 Kehren, macht einen Höhenunterschied von, ich weiß nicht genau, 1500 Meter, die du da fahren musst. Und in dem Buch stand drin, durchschnittlich 8% Steigung, also nicht Gefälle. Also hinterher auch Gefälle, aber erstmal Steigung. Und da dachte ich, naja, komm, 8%. Aber genau, da kommt die Mathematikerin hervor, durchschnittlich 8%. Als wir nämlich losfuhren, da hatte ich so den Eindruck, ich bin unten vor so eine Wand gefahren, die da so irgendeiner hingemauert hatte. So steil ging es dann tatsächlich bergauf. An diesem Berg Alpe d'Huez, da hat der Udo Bölz, glaube ich, hieß er, der war damals mal Kapitän der deutschen Radsportmannschaft, der hat dem Ulle, ich weiß nicht, wer noch mit Ulle was verbinden kann, Jan Ulrich, hat ihm nämlich, als Jan Ulrich 97 kurz davor war, die Tour de France zu gewinnen, hatte dem Jan Ulrich an diesem Berg Alpe d'Huez zugerufen, quäl dich, du Sau. Und dann schoss, wie auch immer, er hatte garantiert mehr PS als viele andere Radsportler, auch ohne Doping, fuhr Jan Ulrich an allen vorbei und gewann auch diese Etappe in Alpe d'Huez. 21 Kehren, alles geben. So, jetzt nochmal die Frage zu dir, was bedeutet für dich alles geben? Wenn du in dein Leben schaust, in deine Leidenschaft, die du hast, das muss ja nicht der Sport sein. Vielleicht bist du leidenschaftlicher Heimwerker. Oder Du kochst unglaublich gern. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, wo du da jetzt dich da wiederfindest. Was ist deine Leidenschaft, wo du wirklich sagst, da gebe ich alles. Und dann versuche, dieses alles zu geben, in deine christliche Welt zu übertragen. Denn die Talente und die Begabungen und die Leidenschaft, die du empfindest, die du spürst, die Gott dir gegeben hat, die hat er ja dir nicht gegeben, damit du dich toll findest. Sondern die hat Jesus dir gegeben, damit du sie für ihn in den Ring werfen kannst. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Gerade wurde es auch gebetet, dass gesagt wurde, der verlorene Sohn, der durfte zurückkommen mit offenen Armen, wurde er empfangen, hat alles bekommen, ein Ring, ein Kleid, wurde alles schick gemacht. Und so bist du auch. Du bist heute hier im Gottesdienst, weil du eine Information möchtest und die Information, die du eigentlich brauchst, ist, Gott liebt dich, so wie du bist. Und Gott hat dir Leidenschaft gegeben, Gott hat dir Möglichkeiten gegeben, in deinem Umfeld Einfluss zu nehmen und will dir Mut machen, das zu tun. Jetzt muss ich aufpassen, mich nicht zu verquasseln. Ich habe ein paar Verse dabei. Was ist denn Jesu Leidenschaft? Ach so, ich kann ja nicht nur hier bei mir, ich muss ja hier auch weiterklicken. Was ist denn Jesu Leidenschaft? Jetzt wollen wir so ein bisschen, ich möchte euch heute mitnehmen in ein kleines Kapitel der Bibel und in ein kleines Kapitel meines Lebens. Weil so eine Predigt ist irgendwie immer auch so ein Stück Ausdruck dessen, was derjenige, der hier vorne steht, in den letzten Tagen vielleicht erlebt hat. Und als ich diese Predigt begonnen habe zu schreiben, da wusste ich noch gar nicht genau, über was ich denn tatsächlich auch heute noch sprechen werde. Was ist denn Jesu Leidenschaft? Er sagt mal in Lukas 22, das ist so der erste Vers, ich weiß nicht, ob du eine Bibel dabei hast, die wäre nett, wenn du die jetzt gleich aufschlägst. Wir gehen gleich in das Kapitel Markus 9, da kannst du schon mal einen Finger reinlegen, und in Apostelgeschichte 5. Das sind die beiden Kapitel, in denen wir uns heute bewegen werden, Markus 9, Apostelgeschichte 5. Hier schon mal nur so ein bisschen so ein Warming-up. Lukas 22, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Eine Situation, die wir uns nur, glaube ich, ganz schwer vorstellen können, wie Jesus sich dort gefühlt hat. Er wusste, welchen Weg er gehen muss. Er nahm Abschied quasi, in Anführungsstrichen Abschied von seinen Jüngern. Und ich habe dieses Wort gesehnt, extra unterstrichen, so fett und unterstrichen. Das ist, glaube ich, im Layout-Bereich ein No-Go. Fett und unterstreichen tut man nicht, aber hier sind wir ja unter uns, wir sind ja Familie. Hier kann man eh alles machen, deswegen fett und unterstrichen. Jesus sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Es ist der Ausdruck seiner Liebe, dass er dir begegnen will, jeden Tag aufs Neue. Wenn du morgens aus dem Bett schlüpfst, dann will er dir begegnen, eigentlich vorher schon. Ein guter Freund von mir, der hat eine schwere Leidensgeschichte mit seiner Frau hinter sich, der hat mir neulich noch gesagt, wenn er morgens aufsteht, sagt er, dann hänge ich meine Beine aus dem Bett raus, dann sitze ich auf der Bettkante und dann sage ich, Herr, hier bin ich, was hast du heute für mich zu tun? Und er sagt dann immer, Gott gibt nicht alles, was wir wünschen, aber er gibt alles, was wir brauchen. Jesus hat sich danach gesehnt, mit den Jüngern ein Passamahl zu feiern, Gemeinschaft zu haben. Eine Sehnsucht, das ist die Leidenschaft Jesu, unter anderem. Ich habe einen zweiten Satz dabei. Das ist etwas, als Petrus Jesus verraten hatte, kurz vorm Kreuz, beziehungsweise Jesus war schon verurteilt, er war schon quasi so gut wie gekreuzigt, war alleine, alle hatten ihn verlassen. Petrus hatte ihn jetzt dreimal verleugnet und auf einmal krähte der Hahn und Petrus wusste sozusagen, ach, warte mal, da war noch was. Und da heißt es hier, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wie wird der Blick Jesu wohl gewesen sein? Wird er vorwurfsvoll gewesen sein? Wird er sagen, siehste, habe ich doch gleich gesagt, du Loser, hast du verzockt. Ich habe dir gesagt, du schaffst das nicht. Komm, zisch ab. Wird Jesus so gedacht haben, wird er so einen Gesichtsausdruck gehabt haben? Gewiss nicht. Im Vers danach lesen wir, Petrus sieht den Herrn, die schauen sich ja in die Augen, da treffen sich zwei Augenpaare und Petrus ist total überwältigt von diesem Blick, von dieser Menschenliebe, die durch Jesu Blick dadurch auch ihm gezeigt wird. Und er wandte sich um und weinte bitterlich. Petrus ist völlig fertig mit den Nerven danach und wird wiederhergestellt. Und um Petrus geht's auch im Weiteren. Wir werden jetzt gleich noch eine schöne Geschichte für euch von ihm lesen. Mir ist dieser Vers jetzt in den letzten Tagen sehr wichtig geworden, wenn es heißt, freut euch, was auch immer geschieht. Ich habe da vor 2-3 Jahren, glaube ich, habe ich darüber schon sogar einmal gepredigt hier in diesem Raum, allerdings unter einer ganz anderen Überschrift. Freut euch, was auch immer geschieht. Das sagt sich so fluffig. Ja klar, ich freue mich, hab Spaß, Leben ist schön, guck raus, stahlblauer Himmel, heute wird paar 30 Grad warm, Schwimmbecken, Eis, volle Programm, super. Ich freue mich, freut euch, was auch immer geschieht. Der Satz bekommt dann eine Dynamik, wenn etwas geschieht, was dich, ja sagen wir mal, tief trifft. Jetzt kommt der persönliche Teil. Ich hatte euch anfangs angedroht, wir lesen heute ein Kapitel aus der Bibel, tun wir gleich, also kein ganzes, so eine kleine Geschichte. Und ich nehme euch jetzt mit in mein Leben. Und auch wenn der Augenblick jetzt vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig erscheint, so ist mir wichtig, dass ich das hier und jetzt sage. Ich bin am Montagmorgen vom Arzt gekommen. Ich hatte aufgrund eines urologischen Befundes den Auftrag, zum CT zu gehen. Und der Arzt hat mich dann anschließend zur Besprechung begrüßt und hat gesagt, guten Morgen, Herr Helmrich, ich habe sehr schlechte Nachrichten für Sie. Und man hat bei mir rechtzeitig einen mit aller Wahrscheinlichkeit bösen Nierentumor diagnostiziert, der jetzt operiert werden muss. Und dann kommt so ein Satz ins Spiel und da steht hier, freut euch, was auch immer geschieht. Leute, da platzt eine Bombe in dir, wenn du solch eine Nachricht bekommst. Und da weißt du nicht genau, wie soll ich mich denn jetzt freuen? Aber da geht's ja weiter. Dankt Gott in jeder Lage. Ich habe als erstes mal gesagt, danke Herr, dass dieses blöde Ding überhaupt gefunden wurde bei einer Vorsorgeuntersuchung. Danke Herr, dass der Urologe schlau genug war zu sagen, wissen Sie was, da gehen Sie lieber nochmal zum CT. Und hat nicht gesagt, wissen Sie, den gucken wir uns in 1-2 Jahren nochmal an. Ich habe dafür gedankt, dass der Urologe richtig hingeguckt hat, dass er uns aufgeklärt hat. Und es gäbe noch viel mehr Grund dafür, jetzt zu danken im Augenblick. Und ich bin, Kraft Gottes sozusagen, total ruhig, weil ich mich in Gott geborgen fühle. Dankt in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich macht. Nur durch Christus kannst du das überhaupt, diese Dankbarkeit. Sonst funktioniert das überhaupt gar nicht. Wenn du also Leidenschaft verspürst, Leidenschaft in deinem Leben für etwas, was du in dein Christenleben übertragen kannst, dann mach das bloß. Also meine Leidenschaft ist es zum Beispiel, hier vorne zu stehen und euch oder auch anderen von Jesus weiterzusagen. Das macht mir unheimlich Spaß. Also ich sage jetzt mal etwas salopp, da habe ich Bock drauf. Weil ich einfach wichtig finde, dass Menschen von Jesus erfahren. Dass sie erkennen, wie wichtig es ist, ein Leben mit Jesus zu leben. Und ich habe in den letzten Monaten gelernt, da kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, weil wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Wenn du als Christ unterwegs bist, als Mensch, dann kannst du Farbe bekennen, überall. Werden wir gleich sehen. Ich habe gleich einen Beweis dafür, dass das funktioniert. Wenn Jesus dir begegnet, das ist so ein Satz, den ich mir so zusammengebaut habe, dann ändert sich nämlich der Fokus. Dann schauen wir weg von uns. Und dann schaust du hin zu ihm. So, jetzt geht's los. Mit Jesus unterwegs sein, das ist die eigentliche Überschrift. Leidenschaft war nur der Warming-up-Teil sozusagen, das Qualifying, so wie beim Formel 1. Wir haben jetzt alle einen vernünftigen Startspur gesucht, jetzt gefunden. Jetzt geht's los. Jetzt bitte ich euch aufzuschlagen. Das Kapitel 9 aus dem Markus-Evangelium. Und da würde ich gerne einige Verse mal raus vorlesen. Ich habe sie euch auch an die Wand geworfen, beziehungsweise der Eduard war so nett und hat die dahin gebeamt. Und ich lese sie euch nochmal vor. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz alleine waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort: Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken war er und die beiden anderen Jünger ebenso. Da kam eine Wolke, warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich eigentlich hinaus will. Das ist der Fokus, von dem ich gerade sprach. Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus allein. Er allein war noch bei ihnen. Darauf kommt es mir an, dass du, wenn du dich umschaust in deinem Leben, nur noch Jesus siehst. Dass du wegschaust von den Problemen, von den Herausforderungen und all dem Kram, der dich vielleicht nervt. Ganz vergessen, ich habe ja noch ein Skript. Jetzt hat Jesus ja drei Leute mitgenommen, den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Und es heißt, er nahm sie mit auf einen hohen Berg. Stellen wir uns das vor, ja? Versuch dich jetzt in die Geschichte hineinzuversetzen. Da kommt jetzt Jesus auf dich zu und sagte: Du, du und du, wir vier gehen jetzt mal eben. Ja, denken die drei, okay, was hat er vor? Gibet wieder Fische und Brot. Mal gucken, ne, was er jetzt macht. Und Jesus geht los. Und langsam beginnt die Steigung. Der Weg wird steiler, die gehen auf den Berg. Und der Erste denkt sich, warte mal, wo will er denn jetzt hin? Was hat er denn jetzt vor? Und ich stelle mir vor, so ein Petrus, der war natürlich sehr neugierig. Petrus war so ein Hau drauf. Ja, also den stelle ich mir wirklich so eine, ist für mich so eine Riesenkante, ne, wo die Haare noch Haare hatten. Also so stelle ich mir den vor, ja. Also so ein Bär, so ein Fischer eben, weißt du, der braucht Muckis, damit er die Netze aus dem See, aus dem Meer da auch rausnehmen kann. Und der war neugierig. Er war ja derjenige, der ja sogar aus dem Boot stieg und mal ausprobiert hat, klappt das mit dem auf dem Wasser laufen nicht vielleicht doch? Ja, und so weiter. So war der Petrus drauf. Aber der war so ein Hau drauf. Und der war auch schon mal ein bisschen, sagen wir mal, impulsiv. Er hat ja später, wie wir wissen, auch einem das Ohr abgehauen. Der wollte ja gar nicht das Ohr treffen. Der wollte ja eigentlich den Schädel spalten. Hat ja nur das Ohr getroffen. Glücklicherweise konnte Jesus wieder heilen. Also der Petrus war jemand, der lebte impulsiv. Und bei ihm kann ich mir vorstellen, weil das kenne ich von mir teilweise ja auch, wenn du lange bergauf gehst, dann fehlt dir irgendwann, hast du da keinen Bock mehr drauf. Irgendwann fragst du dich, sag mal, wann ist denn jetzt mal Schluss hier? Dann kommt die erste Frage, sag mal, wie weit müssen wir noch? So wie die Kinder früher gefragt haben, sind wir bald da? Nee, nicht mehr lang. Und Jesus geht weiter. Und dann hat er den Jakobus dabei. Den Jakobus, der wird auch genannt, das war einer der Donnersöhne. Ja, das war auch so einer, der wollte gerne den ersten Platz haben. Da hat seine Mutter sich für verwendet. Ja, die Mutter von Jakobus und seinem Bruder, die ging zu Jesus und sagte, hör mal, könnt ihr uns, für die beiden brauchen wir einen ersten Platz, ne? Vorne in der ersten Reihe. Und da hat Jesus gesagt, na, warte mal, das müssen wir mal anders regeln. Jakobus war, der wollte gerne jemand sein, der ging also auch mit. Auch so ein Charakterkopf. Ja, und zum Schluss noch so ein Johannes, so ein Lieber, so ein Ruhiger. So stelle ich mir den vor. Der hat nicht viel gesagt. Der wusste, Jesus hat mich lieb, reicht mir. Der ist einfach, der war wahrscheinlich auch ganz hinten im Windschatten, ist einfach mitgelaufen. So stelle ich mir die Situation vor. So gehen die vier jetzt da hoch. Irgendwann hat der Petrus gesagt, hör mal, du weißt schon, wir sind Fischer und keine Bergsteiger. Ich habe hier nur Schläppchen an. Wie soll ich denn da hochkommen? Keine Wanderstöcke dabei, außerdem habe ich Durst. Also wir dürfen gerne, wenn wir solche Bibelverse und Bibeltexte lesen, darfst du mal zwischen die Zeilen gucken und darfst auch mal gucken, was da nicht steht. So ist also Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus unterwegs. Aber es ging Jesus überhaupt gar nicht darum, jetzt unheimliche Kilometer zu machen, sondern Jesus wollte die drei aus ihrem Alltag entfernen. Der wollte die aus ihrem Umfeld mal rausholen. Und ich weiß nicht, eigentlich wollte ich heute hier eine große Leiter aufgebaut haben, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Und ich hätte gerne meine Johanna gebeten, mal hochzuklettern. Und dann hätte ich sie jetzt gefragt, was siehst du denn von da oben? Und da hätte sie mir vielleicht geantwortet, von hier oben habe ich eine ganz tolle Aussicht. Ich sehe die alle. Ich sehe die in die letzte, hinterste Ecke, kann ich hier im Saal dann gucken. Wenn du schon mal gewandert bist, irgendwo im Gebirge und bist hochgelaufen, dann erfreuen wir uns an der guten Aussicht. Dann staunen wir, boah, das sieht ja toll aus. Guck mal, wie weit du gucken kannst, ne? Wenn das Wetter dann stimmt und so weiter und so fort. Jesus ist jemand, der dir den Überblick verschaffen möchte. Und er hat die drei mitgenommen und dann passiert vor ihren Augen etwas, wo keiner der drei mit gerechnet hat. Plötzlich werden seine Kleider weiß, weißer als überhaupt jemals jemand machen könnte. Und dann sehen die auch noch Elia und Mose und denken sich, ja mal, was geht denn hier gerade ab? Das ist ja ganz was. Und dann Petrus wieder in seiner Art, der hat dann diesen Reflex, vielleicht kennst du das auch, in so einer Situation, die du nicht im Griff hast, dann hast du so diesen Reflex, ich muss jetzt irgendwas sagen. Also irgendwas muss ich jetzt machen oder sagen. Ich kann jetzt nicht still sitzen bleiben. Und diesen Impuls hatte der Petrus auch und sagt dann, hör mal, wie wär's, wenn wir jetzt drei Hütten bauen? Wofür? Wofür? Drei Hütten? So ein Quatsch. Der soll keine Hütten bauen. Der soll sich einfach mal bei Jesus zur Ruhe begeben. Im Matthäusevangelium, in der Parallelstelle, für den, der es interessiert, steht in Matthäus 17, da steht drin, dass Jesus ihnen sagt, fürchtet euch nicht. Jesus hat sofort gecheckt, worum es hier eigentlich geht. Der Petrus wollte jetzt nicht handwerklich professionell eine Hütte bauen. Der Petrus hatte Angst. Der Petrus hatte Angst, weil hier plötzlich etwas passierte, was er nicht mehr beeinflussen konnte. Weil etwas passierte, was über seinen Verstand ging. Weil etwas passierte, was ihn total herausgefordert hat. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und ganz wichtig, der letzte Satz. Und als sie um sich schauten, da sahen sie auf einmal niemanden mehr außer Jesus allein. Darauf kommt es an. Wenn du hier bist, dann bist du nicht hier, weil du die Zeit vertreiben willst. Dann bist du nicht hier, weil du der Hitze draußen entfliehen willst. Hier ist übrigens auch lecker warm drin. Sondern du bist hier, weil du Jesus ein Stück besser kennenlernen möchtest. Und du möchtest Jesus sehen. Und du möchtest gestärkt nach Hause gehen. Also hör auf, Hütten zu bauen. Fang gar nicht erst an. Du brauchst keine Furcht haben. Du darfst Jesus begegnen. Und wenn du dich umschaust, mach die Augen zu, schau dich um und versuche nur Jesus zu sehen. Weil er es ist, der es gut mit dir meint. Der den Kontakt zu dir sucht. Jesus ist zu den Menschen hingegangen. Der hat keine Plakate aufgestellt, hat keine Säle gemietet und hat nicht Werbung gemacht auf Facebook oder im Internet oder sonst wo und hat gesagt, hier, morgen Abend 19:30 könnt ihr mit mir sprechen. Nein, Jesus ist zu den Leuten hingegangen. Und hat sich ihrer Sprache bedient. Er hat sich ihrer Probleme angenommen. Er hat den Leuten, ich sag's mal etwas salopp, aufs Maul geschaut. Und hat damit die Vokabeln, die Geschichten erzählt, die die Menschen auch vertragen konnten. Hier macht er eine Ausnahme und nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf diesen Berg, isoliert sie für einen Augenblick von ihrem Alltag. So wie diese drei Männer möchte ich, dass wir sind, dass wir werden. Dass wir nur auf Jesus schauen. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch auf eine weitere Bibelstelle kommen. Ich sagte ja Apostelgeschichte 5. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil das einfach eine besondere Geschichte ist. Ich löse es quasi auf, wenn du so willst. Ich lese jetzt erstmal diesen Vers, der hier vorne angebeamt ist. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, ich erzähle euch gleich, um wen es da geht. Rate ich euch Folgendes, lasst diese Leute unbehelligt, geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, dann werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Diese Aussage stammt von Gamaliel. Gamaliel war ein Gelehrter, war ein einflussreicher Politiker zu seiner Zeit. Er war im Rat tätig, also ich weiß nicht, ob du sowas kennst, Ratsarbeit, Mitglied im Stadtrat zum Beispiel, ob jetzt hier in Mülheim oder in anderen Städten, das sind Politiker letztendlich, du bist politisch aktiv, irgendwo möchtest du Einfluss nehmen. Gamaliel war so einer, der hatte Einfluss, der hatte was zu melden. Und zugetragen hatte sich im Vorfeld Folgendes: Der Petrus, hier haben wir ihn wieder, der gerade noch, jetzt im Bilde, gerade noch mit Jesus auf dem Berg war, der sich umschaute und niemanden mehr sah als Jesus, der Vergebung zugesprochen bekam, obwohl er Jesus verraten hat dreimal, dem Jesus gesagt hat, du, auf deinem Namen will ich die Kirche, will ich die Gemeinde bauen und dir gebe ich Kraft, wirklich mutig meinen Namen zu bekennen. Dieser Petrus, der ist jetzt in dieser Zeit, Apostelgeschichte 5, ist sehr interessant zu lesen, empfehle ich euch einfach mal reinzuschmökern, der ist jetzt mit ein paar Aposteln, wer das auch immer war, lässt uns die Bibel leider offen, der ist jetzt mit so ein paar Aposteln unterwegs. Und was machen die, der Petrus und seine Apostel? Ja, natürlich, die gehen durch die Stadt und erzählen, lasst euch von Jesus erretten, hör auf rumzueiern. Baut nicht irgendwelche Hütten und lebt nicht irgendwelche chaotischen Leidenschaften, sondern komm bitte zu Jesus und lass dir die Sünden vergeben. Alles andere ist Murks in deinem Leben. So, ist jetzt die Kurzfassung. So ähnlich wird er das gemacht haben, nur ein bisschen freundlicher vielleicht. Daraufhin wurde er verhaftet. Und die haben den nicht nur verhaftet, den Petrus und seine Apostel, sondern die haben die erstmal direkt in den Knast gesteckt. Nee, ab, zack, Tür zu, Feierabend. Jetzt saß der da im Knast. Eingesperrt, mundtot. Er konnte jetzt im Gefängnis natürlich noch laut evangelisieren, so durch die Zellentüren hindurch, aber so richtig so den Einfluss, den hat er sich jetzt nicht gewünscht. Er wollte natürlich schon noch mehr machen. Jetzt saß er im Knast und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt ein Engel des Nachts, müsst ihr euch vorstellen, ja? Kommt ein Engel des Nachts und macht die Tür auf und sagt zu Petrus und den Aposteln, so komm hier, ab mit euch, geht raus in die Synagoge und erzählt von mir, erzählt von Jesus. Ja, die machen natürlich nichts anderes. Also die gehen erstmal, das ist ja des Nachts, die pennen sich noch ein paar Stunden aus, gehen am nächsten Morgen in die Synagoge und machen genau das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, der Engel ihnen aufgetragen hat und verkünden das Wort Gottes. Also die sind einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, weiß ich nicht, sind die eingesperrt worden. Ich weiß nicht, ob du schon mal eingesperrt wurdest oder irgendwie mit dem Gericht oder mit dem Gesetz derart in Konflikt gekommen bist, dass man dich irgendwo weggesperrt hat. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber ich stelle mir das überhaupt nicht gut vor. Und dann ist man eingeschüchtert und dann hat man Angst und dann denkt man sich, okay, mache ich nie wieder. Der Petrus ist da völlig anders gelagert, weil er auf Jesus vertraut. Weil er auf Gott vertraut, geht er raus und macht sofort weiter. Der knüpft quasi an dem Satz an, den er kurz vor der Verhaftung angefangen hat. Und davon haben aber die Ratsmitglieder noch nichts mitbekommen. Die tagen in der Zwischenzeit und wollen die Gefangenen holen lassen. Die schicken also jemanden weg und sagen, geh mal bitte eben ins Gefängnis und hol die drei. Oder die wie viel auch immer, drei weiß ich gar nicht. Also Petrus und die Apostel. Ja, und kurz darauf kommt also dieser Bote, den die weggeschickt haben, der kommt zurück. Und jetzt pass auf, der kommt zurück und sagt, hör mal, ich habe da alles, steht so wörtlich in der Bibel, ich habe alles wieder da so vorgefunden, wie es vorschriftsmäßig richtig ist. Die Tür war zugeschlossen. Die Wachen stehen vor der Tür, aber die Gefangenen sind weg. Da denken die, wie jetzt? Aber weißt du was, noch eine Neuigkeit. Ich habe die tatsächlich in der Synagoge gesehen, wie die schon wieder von Jesus sprechen. Also lassen die erneut aus dieser Synagoge rausnehmen, den Petrus und seine Apostel oder die Apostel. Die werden vor den Stadtrat geholt und jetzt kommt Gamaliel ins Spiel. Gamaliel als jemand, der Einfluss hatte, und der sagt jetzt diesen Satz. Er sagt, hört auf, er schickt vorher die drei oder die Apostel und den Petrus wieder raus und sagt dann zu seinen Ratskollegen, wenn das nicht von Gott ist, dann braucht er auch nichts unternehmen, weil dann läuft er sowieso im Sande. Aber wenn das, was die drei oder die vielen dort sagen, wenn das wirklich von Gott ist, so wie es hier geschrieben ist, wenn es jedoch Gottes Werk ist, dann werdet ihr nicht imstande sein, es zum Verschwinden zu bringen. Warum sage ich das? Weil ich dir Mut machen will, dass du über Jesus redest, weil ich dir Mut machen will, Farbe zu bekennen, weil du hast den Stärksten der Starken hinter dir. Du hast König Jesus im Nacken sozusagen, der dir hilft, der dir die Fähigkeit verleiht, auch in den schwierigsten Situationen über Jesus Farbe zu bekennen. Und wenn du noch kein Christ bist und wenn du überhaupt nicht weißt, wovon ich hier vorne gerade spreche, dann lass uns im Anschluss gleich mal quatschen. Weil dann gibt's vielleicht etwas in deinem Leben, was noch aufgeräumt werden muss. Vielleicht möchtest du mit Jesus dein Leben mal in Ruhe klären. Ihm mal sagen, du, ich habe wirklich jetzt so lange versucht, ohne dich zu leben. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Aber jetzt will ich zu dir kommen. Dieses Werk, was Jesus angefangen hat, wie es hier steht, wird man nicht zum Verschwinden bringen. Damit komme ich sozusagen zum Schluss. Gottes Werk ist unbesiegbar. Deine Leidenschaft, die du hast, die Gott dir gegeben hat, setz sie für Jesus ein. Und lass alle sehen, wie du mit Jesus unterwegs bist. Diese Form des Zeugnisseins ist unbesiegbar, weil Gott hinter dir steht. Wir haben oft zu wenig Mut. Wir haben oft zu viel Angst und denken sich, oh, die verstehen das falsch. Wenn ich jetzt hier anfange, so fromme Sachen zu sagen, dann halten die mich alle für doof. Ja und? Lasse doch. Es geht doch um viel mehr. Es geht doch um etwas für die Ewigkeit. Mit Jesus, mit Gott bist du immer auf der richtigen Seite. Das will ich dir mit auf den Weg geben für diesen Sonntag. Mag sein, dass ich jetzt ein bisschen länger gebraucht habe als geplant, aber mir war dieses wichtig zu sagen, dass das Werk, was Gott in dir angefangen hat, unbesiegbar ist und dass du auf dem richtigen Weg mit ihm unterwegs bist. Amen.